Carol Marcus starrte zum vielleicht tausendsten Mal auf ihren Computermonitor, auf dem ein Teil des Taurus-Metagenoms stand. Ihre Augen nahmen jedes Detail auf, den Reichtum an Informationen, die so viel versprachen und sich doch jedem Verständnis zu entziehen schienen. In den 3 Jahren, die seit seiner Entdeckung vergangen waren, war das Metagenom mehr oder weniger ein Mysterium geblieben. Seine Matrix bestand aus einigen Millionen Basenpaaren biochemischer Informationen und beinhaltete Moleküle, die aus Elementen bestanden, die der Wissenschaft unbekannt waren. Es hatte die Genetiker der Sternflotte nicht viel Zeit gekostet, den artifiziellen Ursprung des Genoms festzustellen. Nur ein kleiner Teil von ihm galt der Erschaffung lebender Organismen. Und der Rest der komplexen genetischen Bestandteile blieb unerklärbar. Zwar hatte es begrenzte Erfolge in der Entschlüsselung einiger Fragmente des Metagenoms gegeben, doch echtes Verständnis war nicht in Sicht. »Du kleiner, nerviger Bastard!« Marcus entsann sich, wie aufgeregt sie bei ihrer ersten Lektüre der Daten gewesen war, die die Sternflotte seit ihren Vorstößen in die Taurus-Region über das Genom gesammelt hatte. Als die Mannschaft der Sagittarius auf Genotür 4 den Jedi begegnete, hatte das die Vermutungen bestätigt, die Marcus seit jenem Tag gehabt hatte. Sollte es jemals übersetzt und verstanden werden können, würde das Metagenom zu Fortschritten in der Medizin und anderen Wissenschaften führen, wie sie derzeit größtenteils noch in den Bereich der Fiktion gehörten. Marcus hatte den Bericht des Kapitäns der Sagittarius gelesen, in dem dieser von den verblüffenden Entdeckungen seines leitenden medizinischen Offiziers schrieb, und geahnt, dass der Fund des Doktors nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs darstellte. Verletzungen zu heilen, Organe und Glieder zu reparieren oder zu ersetzen, vielleicht sogar mit organischen statt biomechanischen Ersatzteilen. Das war zweifellos faszinierend, doch Marcus hatte größer gedacht. Soweit die Sensoren feststellen konnten, war das Genotyr-System künstlichen Ursprungs und das Metagenom sein Auslöser gewesen. Jeder Planet, Mond und sogar der Stern selbst waren von der einzigartigen Trägerwelle erfüllt gewesen, die die Jedi heraufbeschwören und kontrollieren konnten. Dem Alter des Systems nach besaßen die Jedi seit mindestens 500.000 Jahren diese Macht, wahrscheinlich noch länger. Falls die Sternflotte die Macht begreifen, nutzen und mit Sorgfalt anwenden konnte, dank derer sich Planeten erschaffen und erhalten ließen, wären Probleme wie Überbevölkerung und Ressourcenmangel so passé wie der Gedanke an so simplen Leiden wie der Grippe oder Krebs zu erkranken. »Es ist alles da, gleich vor unseren Füßen«, dachte Marcus und betrachtete die Darstellung. »Und es will uns alles sagen. Wir können es nur nicht verstehen. Ach, Ming. Ich wünschte, sie wären hier und könnten mir dabei helfen.« Ihre Aufregung verschwand so schnell, wie sie gekommen war. In diesen Tagen fiel es schwer, sich seinen Enthusiasmus zu bewahren, und wann immer Marcus Gedanken zu Xiong abwanderten, überkam sie Trauer. Seine auffallende Abwesenheit in der Gruft und bei der Mission dieser geheimen Einrichtung belastete den gesamten Stab. Ming Xiong war das Herz dieses Projektes, weit mehr als Marcus bisher verstanden hatte. Das Team lebte von seiner Leidenschaft, seinem unbeirrten Verlangen, alles verstehen zu wollen, was die Taurus-Region zu bieten hatte. Dass er fort war, bremste das ganze Unternehmen aus, und die Mitarbeiter wirkten ohnehin abgelenkt und gewissermaßen entzaubert, seitdem die wahre Natur dessen herausgekommen war, was sie hier untersuchten. Dann war da die Schuld, der sich Marcus nicht hatte entledigen können. Sie selbst hatte sich dafür stark gemacht, dass Xiong auf diese Mission gehen durfte, die vielleicht zu seinem Tod oder seiner Entführung durch die Klingonen geführt hatte, was sogar schlimmer als der Tod sein mochte. Admiral Nogura teilte diese Ansicht nicht, doch Marcus wusste aus Erfahrung, dass der Leiter der Station sich wie alle Patentenanführer verhielt und Verantwortung übernahm. Auch für die Entscheidungen, die er nur auf Wunsch von anderen getroffen hatte. Sie bewunderte Nogura für sein Pflichtgefühl, fand es aber ungerecht, dass er die Schuld dafür auf sich nahm, auf den vermeintlich guten Rat einer Vertrauten gehört zu haben. »Du lässt den Ehrgeiz der Sorgfalt im Weg stehen«, maßregelte sie sich. »Schon wieder. So verhält sich keine Wissenschaftlerin.« Sie blickte zur Wand links von ihrem Schreibtisch und auf das in alten Holzrahmen gefasste Bild, auf dem sie und David einen unsichtbaren Fotografen anlächelten. »So verhält sich kein Elternteil.« In ein paar Jahren war er alt genug, sie nach ihrer Arbeit zu fragen. Wie konnte sie ihre Impulsivität je vor ihm rechtfertigen, gute Absichten hin oder her? Sie hatte sich stets bemüht, David Geduld zu lehren. Er sollte alle Aspekte eines Problems betrachten und die Folgen möglicher Lösungswege bedenken, bevor er handelte. Der Vater des Jungen war zwar intelligent, konnte aber auch stur und impulsiv sein und entschied sich mitunter nicht gerade für den optimalen Weg, wenn ihm das volle Verständnis einer Situation abging. Instinkt und sogar Glück halfen ihm meist, die Nachteile seiner derart direkten Vorgehensweise auszugleichen, doch wusste Marcus, dass sein Ansatz nicht der klügste war, und sie fürchtete sich vor dem Tag, an dem er einmal falsch liegen würde. Außerdem wollte sie nicht, dass David dieses Verhalten kopierte, insbesondere nicht in seinem jungen Alter. Würde er das Wissen annehmen, das sie ihm mitgab, und später eigene Fehler vermeiden? Das Intercom auf ihrem Tisch piepte und beanspruchte ihre Aufmerksamkeit.
»Marcus hier?« sagte sie.
»Dr. Marcus, hier spricht Dr. Geck«,
erklang die Stimme von Verech Jeff Geck, einem zivilen, telleritischen Wissenschaftler, der der Gruft zugeteilt war.
»Wir haben hier etwas, das Sie vermutlich sehen möchten.«
»Was ist es?«
fragte sie und rieb sich die Augen. Es fühlte sich an, als fahre sie mit Schmirgelpapier darüber.
»Es ist besser, wenn wir es Ihnen zeigen, Doktor«,
antwortete Geck. Marcus seufzte genervt. »Ich bin unterwegs.« Sie verließ ihr Büro und ging zum zentralen Laborbereich der Gruft. Ein Blick zur Wanduhr verriet ihr, warum die Sektion so leer war. Zu dieser Zeit fand die Pause der aktuellen Schicht statt. Dr. Geck bewegte sich mit solcher Schnelligkeit und Agilität zwischen den Arbeitsstationen, als wäre er nur halb so groß. Der Tellarit trug den typischen dunkelblauen Overall des Gruftteams und darüber einen weißen Laborkittel. Nesrin befand sich neben seinem Arbeitstisch und befasste sich erneut mit dem von Arylan stammenden Stück Jedi-Technik. Eine Gliedmaße der Tolianerin ruhte auf dem polierten Onyx, der so modifiziert worden war, dass die in ihn und von ihm ausgehenden Energie- und elektronischen Impulse vom Hauptcomputer der Gruft aufgezeichnet wurden. Marcus sah, dass die Konsole aktiviert war. Mengen unentzifferbarer Texte und Grafiken liefen über das Display. Geck lächelte, als er Carol sah, und sein gesamtes Gesicht schien breiter zu werden.
»Dr. Marcus, ich glaube, wir haben eine interessante Entdeckung gemacht.«
Im Gegensatz zu den meisten Tellariten, denen sie auf ihren Reisen begegnet war, war Geck nahezu unerträglich fröhlich. Sein Wissen und seine Expertise waren beinahe so beachtlich wie seine ausgelassene Art, die mitunter nervte. Carol hatte ein oder zwei Versuche gewagt, dem Doktor dieses Verhalten auszureden, dann aber erkannt, dass Gecks unverwüstliche gute Laune einen guten Gegenpol zur Melancholie des restlichen Teams darstellte. Marcus trat in den Arbeitsbereich, verschränkte die Arme und sah Geck an.
»Hat es mit dem Jedi-Artefakt zu tun?«
Der Tellarit nickte so aufgeregt, dass Marcus befürchtete, sein Kopf könne von seinem Hals abbrechen.
»In der Tat, wir glauben, dieses Gerät hat ein von einem ähnlichen Objekt entsandtes Signal empfangen.«
Marcus musste mehrmals blinzeln, während sie diese Aussage verarbeitete. Ihr Puls beschleunigte sich, als sie näher trat.
»Meinen Sie das ernst?«
»Absolut«,
antwortete er und deutete ihr, zu einem der Computerarbeitsplätze der Labors zu kommen.
»Es war nicht an uns gerichtet, zumindest glaube ich das. Stattdessen scheint es in alle Richtungen gegangen zu sein und dauerte 27,4 Sekunden. Der Computer arbeitet an der Ermittlung der Signalquelle. Nesrin zufolge ist es aber definitiv Jedi.«
Marcus wandte sich der Tolianerin zu.
»Sind Sie sich da sicher?«
Nesrin ließ eine Reihe erregter Laute hören, dann sagte das Übersetzungsgerät in ihrem Schutzanzug:
»Ja, Doktor. Dieses Gerät reagierte auf das Signal und versuchte, wie ich glaube, eine vorprogrammierte Antwort zu geben. Dazu war es natürlich nicht in der Lage, da es an keinerlei Kommunikationssystem angeschlossen ist, sondern nur Daten von den Sensoren der Station erhält.«
»Haben Sie eine Idee, was das Signal sollte?« fragte Marcus.
»Ich glaube, es ist eine Art Grußnachricht«, antwortete die Tolianerin, »die die Aufmerksamkeit der Verbindungen auf anderen Jedi-Welten auf sich ziehen soll. Da die Verbindungen inaktiv sind, ist es unwahrscheinlich, dass der Absender dieser Übertragung eine Antwort erhält.«
»Und was ist mit den Jedi, die angeblich da draußen sind?«
fragte Marcus und dachte daran, was sie in Ensign Terriols Bericht über den Genoteur-Vorfall gelesen hatte.
»Kann es nicht sein, dass die es auch gehört haben?«
Nesrin schwieg einen Moment.
»Das ist sehr gut möglich, Doktor, wenngleich Ihre Fähigkeit zur Antwort von den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln abhängen dürfte. Ohne die Verbindungen sind diese Mittel vermutlich extrem begrenzt.«
»Okay, aber selbst ohne sind die Jedi nicht gerade Schwächlinge«, dachte Marcus.
Gecks Computerterminal piepte
und als der Tellarit sich danach umdrehte, bemerkte Marcus den zufriedenen Ausdruck auf seinem Gesicht.
»Der Computer hat die Quelle des Signals berechnet«,
sagte er, beugte sich zur Arbeitsstation und gab eine Reihe von Befehlen ein. Daraufhin wechselte die Darstellung auf dem Monitor des Terminals hin zu einer Sternenkarte, auf die Gag nun deutete.
»Es scheint aus dem Myrdonje-System gekommen zu sein. Nach der Distanz zu urteilen, wurde es vor über 3 Wochen abgesandt.«
»Was wissen wir über dieses System?« fragte Marcus. »Abgesehen davon, dass es eine weitere Welt zu sein scheint, die Jedi aus irgendwelchen Gründen interessierte.« Gag schüttelte den Kopf.
»So gut wie nichts. Es befindet sich in einem Sektor der Taurus-Region, den wir noch nicht erforscht haben, liegt aber nahe der von den Klingonen bereisten Gegenden.«
»Das ergab Sinn«, befand Marcus. »Die Klingonen forschten selbst über die Jedi, wurden dabei aber von dem Wunsch angetrieben, Waffen oder Artefakte zu finden, die ihnen einen militärischen Vorteil gegenüber ihren Gegnern verschafften. Die konstruktiven Nutzen der Jedi-Technologie klammerten sie völlig aus. Soweit der Sternflottengeheimdienst wusste, hatte das Imperium keinen Schimmer von dem Metagenom oder seinem immensen Potenzial.«
»Was können Sie mir über das Signal selbst sagen?« fragte Marcus. »Haben Sie eine Ahnung, was sein Inhalt gewesen sein könnte?«
»Nach dem, was wir wissen bzw. übersetzen konnten«, antwortete Nesrin, »scheint es sich um eine reine Grußbotschaft gehandelt zu haben. Wir haben jedoch ein Element entdeckt, das in das Signal eingebettet war, aber keinerlei Bezug dazu zu haben scheint.«
Verwirrt strich sich Marcus über das Kinn.
»Ein anderes Element? Sie meinen eine Überschrift, eine Einleitung, vielleicht einen Dekodierungsschlüssel?«
»Nein«, sagte Gag, »es unterscheidet sich grundlegend von dem Hauptsignal und scheint absichtlich angefügt worden zu sein, als wolle sein Verursacher es verbergen, und das ist auch gut gelungen. Mir fiel der Unterschied erst auf, als ich es mit ähnlichen Transmissionen verglich, die unsere Leute auf Orion gemacht haben.«
Er beugte sich erneut zu seinem Computer.
»Ich habe das Signal isoliert. Hören Sie!«
Gag aktivierte die Aufnahme, und Marcus hörte einen langgezogenen Ton, der aus den Audioausgängen des Terminals drang. Plötzlich stoppte er, und eine Reihe von ähnlichen Tönen folgte, die allerdings unterschiedlich lang waren. Daraufhin kam eine Pause, und als ein 5. Laut erklang, erkannte Marcus, dass sie einer Dauerschleife aus 4 Tönen zuhörte.
»So geht das die ganzen 27 Sekunden lang«, berichtete Gag. »In dieser Zeit wiederholt sich die Sequenz 4-mal. Ich wollte den Computer gerade mit einer Analyse beauftragen.«
Marcus nickte. »Tun Sie's.« Sie sah, wie Gag die entsprechenden Befehle eingab, und nach ein paar Sekunden piepte der Computer.
»Das ging schnell«, sagte Gag stirnrunzelnd und beugte sich näher zum Monitor.
Dann weiteten sich seine Augen vor Überraschung.
»Oh! Oh!«
»Was ist?« Gag räusperte sich und blickte zu ihr.
»Dem Computer zufolge gibt es mehrere Möglichkeiten, doch die erste ist die interessanteste. Er sagt, die Töne könnten Buchstaben aus einem sogenannten Morse-Code sein, einem primitiven Kommunikationssystem, das vor Jahrhunderten auf der Erde entstand. Der Code verwendet unterschiedliche Sequenzen aus langen und kurzen Tönen, um Buchstaben und Zahlen zu bilden. Was wir hier hören, lässt sich laut Computer per Morse-Code in die Buchstaben M und X übersetzen. Wie allerdings ein altertümlicher Code von der Erde hier draußen...«
Die Stimme des Telleriten brach ab, während seine Augen immer weiter wurden. Marcus merkte, dass ihr Mund offen stand.
»Oh mein Gott!«
»MX«, wiederholte sie. »Ming Xiong«.